Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager da draußen in den Systemzentralen. Heute geht es um die Aussage einer Bürgschaftsbank, Multi-Unit, also mehrere Standorte, mögen wir nicht. Echt jetzt? Mögen Banken keine Gründer, die groß denken? Echte Unternehmer, die sich von Beginn an nicht nur mit einem Standort begnügen wollen, sondern weiterdenken? Das kann ich mir kaum vorstellen. Und der Impuls, der kam durch eine E-Mail von zwei Gründerinnen, in dem Fall im Franchise im Bereich Fitness, die direkt mit genau diesen mehreren Standorten durchstarten wollten. Also groß gedacht haben. Und sie bekamen genau diese Rückmeldung der Bürgschaftsbank. Multi-Unit mögen wir nicht. Und ich habe kurzerhand den Finanzierungsexperten und Podcaster Thorsten Beck eingeladen, um genau darüber zu sprechen. Mögen Banken großes Denken wirklich nicht? Und darüber landeten wir dann in verschiedenen anderen Themen rund um die erfolgreiche Franchise-Finanzierung. Dabei geht es nicht nur um Bankenlogik an sich, sondern auch um die neu aufgesetzten Förderprogramme, über die wir sprachen, über Eigenkapitalersatz, also was tun, wenn kein oder wenig Eigenkapital da ist. Da kann man quasi sich Kapital kaufen, Eigenkapital kaufen, so könnte man es nennen, sprechen wir gegen Mitte bis Ende der Episode drüber. Und letztlich irgendwie auch die Kunst, Finanzierer zu überzeugen. Lieber Thorsten, ich freue mich sehr, dass ich bei dir im Aufnahmestudio deines Unternehmer-Jam-Session-Podcasts zu Gast sein durfte. Und tatsächlich fanden wir beide die Episode so interessant, dass wir gesagt haben, wir werden sie in unseren allen Podcasts veröffentlichen. Also in der Unternehmer-Jam-Session-Podcast wird es veröffentlicht. Für euch, liebe Franchise-Geber, in diesem Franchise-Universum-Podcast. Und ich werde es auch Gründern im Schlau-Gründen-Podcast zur Verfügung stellen, denn dort werden sie auch wertvolle Kniffs rund um die Finanzierung bekommen. So, genug der Vorrede. Nun steigen wir also direkt ein mit Thorsten Beck, der schon längst wusste, wovon ich sprach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Weil das Witzige war ja erstmal, dass ich dir genau sagen konnte, wer diese Frage gestellt hat, weil ich vorher schon oder parallel vielleicht dazu im Austausch mit den beiden Gründerinnen war. Und so die Aussage, Bürgschaftsbanken mögen kein Multi-Unit, ist ein bisschen hart formuliert, würde ich jetzt mal sagen. Hatte ich hier, glaube ich, auch so geschrieben, dass ich das jetzt erstmal nicht so unterschreiben würde, sondern es ist in gepflegter Fettes-Brot-Manier ein Jein. Es ist immer eine Frage von Timing und richtiger Zeitpunkt. Was so ein bisschen dahinter steckt, ist die Frage, wie gehe ich in den Markt rein? Das hat jetzt auch ein bisschen was damit zu tun, wie sind die Rahmenparameter, die so ein Gründerteam, Gründerinnen-Team mitbringt. In dem Fall kam noch, ich sag jetzt mal aus Sicht der Banken erschwerend hinzu, dass es Quereinsteigerinnen sind. Und da ist dann eher die Frage, die sich so eine Bank oder eine Bürgschaftsbank stellt, so, hey, warte mal, da sind zwei total motivierte Gründerinnen, die haben da auch richtig Bock drauf, das nehme ich denen auch ab. Die kennen sich aber in der Materie nicht aus und sagen mir, sie wollen sofort, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5, wie viele Standorte auch immer machen.
Sofort oder in sehr kurzer Zeit. Oder,
das ist ja häufig. Ja, aber die committen sich sofort, ja, das zu tun, weil in dem konkreten Fall war nicht so, dass man sagt, hey, ich könnte mir vorstellen, in den nächsten Jahren noch so und so viele Standorte zu eröffnen, sondern es gab einen konkreten Area Developer Franchise-Vertrag dahinter liegend, wo man sagt, hey, wir in Zeit XY eröffnen wir so und so viele Standorte. Das heißt, da ist ein klares Commitment von angehenden Franchise-Nehmern gegenüber Franchise-Geber. Und
du hast dich dabei noch gar nicht bewiesen. Ne?
Du hast dich nicht bewiesen. Du weißt für dich auch selber gar nicht, ist es überhaupt das Richtige für mich, was ich mir so vorstelle. Und das hinterfragt dann erstmal eine Bank, so genau nach dem Motto, hey, hast du dir das wirklich gut überlegt und wie kannst du dir für dich jetzt schon sagen, du willst auf jeden Fall die nächsten Schritte gehen. Das ist so das eine, wo eine Bank vielleicht so ein bisschen zögerlich ist, das ist aber gar nicht das wirklich Große dahinter. Das, was eine Bank noch oder stutziger macht oder als Risiko tatsächlich sieht, ist nämlich dieses Commitment, hey, ich weiß jetzt schon, ich habe weiteren Kapitalbedarf. Ne? Weil wenn ich mich committed habe, für so und so viele Standorte. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es in diesem Fall so war, aber es gibt ja Area Developer Verträge, die auch mit Strafzahlungen versehen sind, wenn etwas nicht eintritt. Also kaufe ich mir sozusagen potenzielles Risiko mit dem Area Developer Vertrag direkt ein. Und das ist tatsächlich die Herausforderung dahinter, wo dann Banken sagen, hey, Moment mal, geh doch mal Stück für Stück vor. Weil am Ende des Tages unterstützen natürlich Banken, Bürgschaftsbanken, Förderbanken Multi-Unit-Standorte, weil die natürlich wissen, pass mal auf, wenn man einmal einen Standort gut gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch, einen zweiten, dritten Standort gut zu machen. Wobei, gibt auch Gegenbeispiele, aber vom Grundsatz her hat man dann auch nicht mehr das Thema nach einem Standort, dass man Quereinsteiger ist, weil ne, ich habe mich im Standort bewiesen.
Du kennst dich dann aus und du hast ja bewiesen, dass du es kannst, zumindest in einem Standort.
Genau, absolut.
Die einzige Fragestellung, die übrig bleibt im Grunde, ist ja, bist du managementfähig dann?
Genau.
Während du am einzelnen Standort operativ für den Kunden da warst, alles so gemacht hast, viel selber in der Hand hattest, ein kleines Team vielleicht geführt hast.
Absolut.
Ja. Wir unterstellen jetzt mal ganz viel, je nach Geschäftskonzept kann das natürlich unterschiedlich sein. Und plötzlich kommst du in die Situation, einen zweiten, dritten, vierten, fünften Standort aufzumachen, die natürlich auch nicht direkt nebeneinander in Nachbarschaft liegen, sondern auch eine gewisse Entfernung haben, so dass du nicht immer vor Ort sein kannst und du kannst auch nicht alle Aufgaben übernehmen. Du brauchst vielleicht eine hierarchische weitere Ebene reingezogen, nennen wir sie mal Filialleiter oder sowas in der Art. Und du musst das Ganze managen können. Du musst führen können, du musst aus der Distanz führen können, du musst viel mehr standardisieren, Prozesse etablieren und dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter diese Prozesse drauf haben und so. Also das wäre jetzt die einzige Fragestellung, die ich mir vorstellen kann, so von Sprung 1 auf
absolut,
mehrere, bis wo der ein oder andere Unternehmer daran vielleicht scheitern kann. Und es soll ja auch jetzt im Franchise-Kontext Franchise-Nehmer geben, Die sind durchaus gewachsen, die sind so auf 5, 6, 7 Standorte gewachsen und
absolut.
Dann aber auch bewusst wieder kleiner geworden, weil sie gesagt haben, ich entferne mich immer mehr von dem, wie ich arbeiten möchte und vielleicht auch von dem, wo ich gut drin bin. Ne? Je größer ich werde und je mehr es einfach um bürokratische und organisatorische prozessuale Hürden geht und nicht mehr um das Erlebnis rund um den Kunden selber beispielsweise.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben und da unterstelle ich auch mal, dass viele das unterschätzen, diesen Sprung vom ersten auf den zweiten Standort, also in der Veränderung der Tätigkeit, nenne ich das mal, genau wie du es beschrieben hast. Ne? Ich war vielleicht sehr hands-on im ersten Laden mit drinne. Da war ich auch total gut. Ich bin geiler Gastgeber, wenn ich jetzt in der Gastro bin, beispielsweise. Heißt aber nicht automatisch, dass ich auch ein guter Manager bin und jetzt Lust habe und vielleicht auch nicht das Können entwickeln möchte, jetzt einen zweiten, dritten Standort zu eröffnen. Also das ist schon eine Herausforderung und Banker wissen das natürlich auch, dass das eine Herausforderung ist und die ich sage jetzt mal, die unterstellen in dem ersten Moment, wo es ja noch drum geht, ist das überhaupt erstmal das Richtige für dich, jetzt dieses Konzept zu machen? Und jetzt sagst du, du willst direkt einen zweiten, dritten, wie viele Standorte auch immer, dann musst du ja schon mitgedacht haben, bin ich auch direkt dann dieser Manager-Typ und so weiter. Und da sagen Banken einfach, geh das doch bitte Schritt für Schritt an. Und wenn du siehst, hey, das funktioniert total gut mit dem ersten Standort, dann ist natürlich auch jede Bank bereit, einen zweiten, dritten, vierten Standort zu finanzieren. Das heißt ja jetzt nicht, dass Banken per se nicht einen zweiten, dritten Standort finanzieren. Ne? Und dann geht's auch wieder, hängt's wieder von den Rahmenparametern ab. Hast du das Team richtig aufgebaut? Und das ist dann auch wiederum so, dass es sehr schwierig ist, nach einem halben Jahr direkt eine Finanzierung für einen zweiten, dritten Standort an. Also ist jetzt nicht unmöglich, aber weil auch da sagen dann Banken, ich würde gerne erstmal einen Jahresabschluss, um das alles gucken zu können, einmal eine Saisonalität vielleicht durchgehen, was auch immer, sich einmal ein Jahr lang zu beweisen, das ist immer so eine magische Grenze, ein Jahr sollte man mal gemacht haben, also aus Bankensicht jetzt. Und von daher, das ist meiner Meinung nach das Thema jetzt in diesem spezifischen Fall, den du da beschrieben hattest, dass einfach eine Bank sagt, pass mal auf, mach das doch bitte Schritt für Schritt und nimm nicht diese zusätzlichen Risiken mit rein, dass du dich direkt oder ihr euch direkt committet für, und da ging es ja auch deutlich mehr um 2 oder 3 Standorte. Und da war es sogar noch, die Bank war sogar sehr weit in dem Modell. Da war es sogar konkret so, dass die Bank gesagt hat, hey, wir finanzieren euch direkt 2 Standorte.
Okay.
Da waren noch 2 Gründerinnen, kann man gut sagen. Ne? Jeder Standort wird von einer Gründerin geführt, das kann man noch gut sagen. Aber alles, was dann drüber hinausgeht, fand ich jetzt nicht verwunderlich,
dass bei den Gründerinnen ankam als Aussage. Ich glaube, sie haben es mir in der E-Mail sogar als Zitat geschickt. Wir mögen keine Multi-Unit.
Ja.
Ich habe es jetzt hier für diese Podcast-Episode auch noch überzogen gesagt. Banken mögen vielleicht nicht Menschen, die von Beginn an sehr, sehr groß denken. Ich glaube, das kann man wirklich relativieren. Großdenken
absolut
ist gut.
Wichtig.
Aber naiv großdenken, ohne wirklich einzuschätzen, was auf dich zukommt zum einen und B, schon von Beginn an Verpflichtungen einzugehen, die nach hinten raus gravierende, auch finanzielle Folgen, Klammer auf, auch für die Bank, wenn es schief geht, dann mitbringen. Ne? An der Stelle finden sie Großdenken dann nicht mehr so cool. Jetzt hast du verschiedene Aspekte angesprochen. Ne? Das erste war Quereinsteiger, also Großdenken, aber noch gar nicht wissen, ob man sich in der Branche XY denn überhaupt wohlfühlen wird. Ja. Was ist denn deine Erfahrung, wenn man nur das isoliert betrachten, zu sagen, ich habe ganz Großes vor, das wird total super, ich werde der Mörder-Gastronom, der Mörder-Fitness, was auch immer Anbieter oder welche Branche auch immer, ich werde der King, bin aber Quereinsteiger. Wie sehen Banken das Thema Quereinstieg und insbesondere in Kombination mit Franchise, wo ja eigentlich das in der Seele des Franchising drin ist, dass sehr Quereinsteiger sehr beliebt sind und der Franchisegeber sozusagen der Ausbilder ist, nur dass man nicht 3 Jahre in die Ausbildung oder ins Studium gehen muss, um damit zu starten.
Ja, da muss man jetzt wieder ein bisschen unterscheiden, wen man jetzt fragt auf Bankenseite. Also ich unterscheide jetzt mal ganz klassisch zwischen Geschäftsbanken, Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, Commerzbank und Förderbanken und speziellen Förderprogrammen, die es gibt. Es ist leider, und das ist, ich bin jetzt 20 Jahre in der Branche und es hat sich leider nicht geändert, es gibt immer noch kein franchise-spezifisches Förderprogramm, was aus meiner Sicht so naheliegend wäre. Weil Franchising ja einfach, so wie du es gerade beschrieben hast, auch völlig zu Recht, ganz viele Vorteile bietet. Durch eine interne Ausbildung des Franchise-Nehmers ist eigentlich, nicht nur eigentlich, das kann man streichen, das Wort eigentlich, ist keine fachliche Qualifikation notwendig, weil man bekommt es durch die Ausbildung. Wenn es immer vorausgesetzt ein gutes Franchise-System ist und auch die Aufgabe des Franchise-Gebers da wahrnimmt, zu sagen, hey, ich möchte meine Franchise-Nehmer bestmöglich auf diese Tätigkeit hin ausbilden. Und das funktioniert ja bei vielen, vielen Franchise-Systemen sehr gut. Ich habe das ja selber gemacht. Ich war ja selber 10 Jahre lang in der Systemgastronomie. Ich habe vorher keinerlei Berührungspunkte zur Gastronomie. Also das funktioniert schon sehr gut. Und jetzt wieder die Unterscheidung. Ich nehme jetzt mal wieder das Wort gute Banker, also erfahrene Banker, sage ich es mal so. Erfahrene Banker auf Seiten der Geschäftsbanken wissen das. Für die ist da ein Haken dran. Ne? Franchise bildet aus. Jetzt ist es aber nach wie vor leider immer noch so, bei diversen Förderprogrammen steht in der Richtlinie dieser Förderprogramme sehr stark das Wording fachliche Qualifikation notwendig, damit man dieses Förderprogramm in Anspruch nehmen kann. Und da ist es nach wie vor so, dass fachliche Qualifikation definiert ist. Entweder hat man schon eine Ausbildung, nicht man nimmt eine Ausbildung wahr, man hat eine Ausbildung in der jeweiligen Branche, in der man tätig werden kann, oder langjährige Berufserfahrung. Die abstrahieren also nicht darauf, dass man sagt, ja, die Ausbildung bekommt man dann durch den Franchise-Geber, das wird dort nicht gewertet.
Und das Kuriose ist ja noch dazu, dass im Franchising die Branchenerfahrenen gar nicht so beliebt sind, häufig, wenn wir alle über einen Kamm scheren, weil der Bäcker, das Bäckerkonzept sagt, ich möchte gar nicht den Bäckermeister, der mir hinterher erzählt, wie man die Brötchen denn noch besser backt. Weil er soll sich ja an meine Vorgaben halten, an mein Rezept, das Kundenerlebnis soll gleich sein, im Sinne von die Brötchen sollen auch überall gleich schmecken. Und wenn er aufgrund seiner Erfahrung, die Förderbanken fordern, wenn er dann sagt, nee, also ich wüsste, wie es besser geht, im Sinne des Vorschlagswesens und so ist das gut, da entsprechende Hinweise zu geben, aber im Sinne von, ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen anders und so, die sind viel schwieriger in eine Einheitlichkeit für alle Standorte zu bringen. Also Franchise-Geber, kurz gefasst, finden Branchenerfahrene eher uncool, häufig.
Macht ja total Sinn, auch genau unter dem Punkt, den du gerade beschrieben hast. Und mir zumindest ist auch keine Studie jetzt irgendwie bekannt, nachdem man explizit sagen könnte, pass mal auf, Branchenfremde haben Schwierigkeiten. Ne? Also ich kenne diese Studie einfach nicht. Um jetzt mal was Provokantes zu sagen, ich kenne aber auch umgekehrt die Studie nicht, dass Franchising automatisch immer Risiko nimmt. Ne? Also das wird ja immer sehr, sehr, sehr gerne gesagt, ne, dass es unter Risikogesichtspunkten viel, viel besser ist, sich ein Franchise-System anzuschließen. Würde ich auch mal Fragezeichen dran machen. Es gibt natürlich viele Vorteile, brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe zu gehen. Aber nochmal auf das andere, ich kenne einfach diese Studie nicht. Also ich kenne es einfach nicht. Ne? Es scheitern genauso viele Branchenfremde wie Branchenerfahrene und es werden genauso viele, noch mehr erfolgreich Branchenfremde wie Branchen erfahren. Also da gibt es meiner Meinung nach keinen kausalen Zusammenhang. Aber trotzdem ist das in der Fördermittellandschaft tatsächlich noch nicht implantiert in diese Förderprogramme. Da hängt es sehr stark davon ab, wer entscheidet jetzt über diese Förderprogramme. Das ist immer, ich sage immer so, es ist so eine 50-50-Chance dann. Wenn man jetzt wirklich einen Quereinsteiger hat und es betrifft konkret das Förderprogramm KfW Startgeld, was vielleicht viele da draußen kennen, weil es das am meisten angesprochene Förderprogramm ist, kommt, wenn wir jetzt in der Systemgastronomie beispielsweise sind, oftmals gar nicht in Frage, weil es von der Förderhöhe zu gering ist. Es geht nur in Anführungsstrichen bis 125.000 Euro. Und da wird tatsächlich sehr streng das Thema fachliche Qualifikation hinterfragt.
Sind denn die Banker dann, wenn sie Franchise verstehen, in der Lage, da so ein bisschen drüber hinwegzusehen?
Ja, die Banker schon drüber hinwegzusehen, die machen das auch. Da ist halt immer die Frage, wenn jetzt, bleib mal beim KfW Startgeld, wir haben jetzt einen Fall, wo man mit 125.000 Euro hinkommt. Was übrigens gut ist, wenn man jetzt ein Gründerteam hat, kann jeder dieses Programm in Anspruch nehmen. Also wenn zwei gründen,
das ist auch cool,
können die zusammen 250.000 Euro in Anspruch nehmen. Ich will mal kurz eine Klammer setzen, weil ich hatte nur von einer coolen Neuigkeit gesprochen. Es gibt noch eine zweite coole Neuigkeit, und zwar seit diesem Jahr sind über das KfW Startgeld explizit Nebenerwerbsgründungen möglich. Das war vorher ausgeschlossen. Da musste man mittelfristig innerhalb von 3 Jahren in den Vollerwerb gehen. Und jetzt werden explizit Nebenerwerbsgründungen getätigt. Ist ja vielleicht für die Gastro nicht so spannend, aber viele andere Bereiche, wo das KfW Startgeld zum Einsatz kommt. Ich kenne auch viele Franchise-Systeme, die zunehmend dazu übergehen, sagen, hey, für uns ist es völlig okay, dass unser Franchise-Nehmer erstmal im Nebenerwerb startet. Das kann jetzt über das KfW Startgeld seit diesem Jahr problemlos gefördert werden. Klammer zu. Also wenn es mehrere Gründer sind, kann jeder 125.000 Euro in Anspruch nehmen. Wenn es jetzt Quereinsteiger sind und wir diese Thematik mit der fachlichen Qualifikation haben, dann empfehle ich immer, mit dem Banker bei der Hausbank, bei der Geschäftsbank jetzt wieder gut durchzusprechen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die KfW dann doch absagen sollte. Ich empfehle immer, wenn wir die Zeit haben, das KfW Startgeld erstmal zu beantragen, weil es einfach super viele Vorteile hat für Franchise-Nehmer und auch für die Hausbank viele Vorteile hat.
Aber magst du die ganz kurz zusammenfassen, so an 3, 4, 5 Fingern gezählt, die Vorteile?
Ein Riesenvorteil ist, jetzt für die Hausbank gesprochen, eigentlich auch für den Franchise-Nehmer, das Programm hat automatisch eine 80%ige Haftungsfreistellung. Mhm. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Franchise-Nehmer von der Haftung freigestellt ist, sondern die Hausbank ist von der Haftung freigestellt. Und für den Franchise-Nehmer bedeutet es, ich brauche mich nicht um das Thema zu kümmern, ich muss selber eine Sicherheit stellen oder ich muss eine Bürgschaftsbank mit einbinden, die dann eine Sicherheit stellt. Also das Thema der Sicherheitenstellung ist mit diesem Programm direkt gelöst.
Für die Hausbank, ne? Also
für die Hausbank.
Vergibt leichter den Kredit, weil sie sagt, bei 80%, wenn es schief geht, habe ich irgendwas in meinem Rücken, dass das aufhängt. Ich muss es die Zeche nicht zahlen.
Ja, genau. Es ist aber auch so, wenn ich jetzt beispielsweise eigenes Immobilienvermögen hätte als Antragsteller, als Franchise-Nehmer, muss ich das nicht einbringen. Weil der KfW ist egal. Also wenn die zustimmt zum KfW-Startgeld, gibt sie diese Haftungsfreistellung. Wenn ich mit einer Bürgschaftsbank spreche, eine Bürgschaftsbank ersetzt nur fehlende Sicherheiten. Eine Bürgschaftsbank würde sagen, hier setz erstmal deine eigenen Sicherheiten ein. Und wenn dann noch eine Lücke ist, kompensieren wir die. Oder wenn wir direkt Sicherheiten stellen sollen, dann musst du uns gegenüber eine Sicherheit stellen. Das macht gar keinen Sinn, weil eine Bürgschaftsbank einfach separat
machen.
Genau. Ja. Geld kostet. Also das ist einmal das Thema der Sicherheitenstellung. Das KfW Startgeld ist mit Sicherheit das zinsgünstigste Programm. Das liegt irgendwo aktuell bei 3,8%. Wohlbemerkt inklusive dieser 80%igen Sicherheit. Wenn ich eine Bürgschaftsbank mit einbinde, da kostet allein die Bürgschaftsbank 1,5%. Das heißt, das eigentliche...
Nur dafür, dass ich dieses Darlehen kriege und dann kommt noch der Zins obendrauf.
Genau, da kommt noch der Zins obendrauf. In diesem Rechenbeispiel mit 3,8% würde das Darlehen 2,3% kosten. Das KfW Startgeld, Darlehen. Wenn ich jetzt aber nicht im KfW Startgeldbereich bin und muss irgendein Hausbankendarlehen nehmen oder ein anderes KfW Darlehen, viele denken ja, man geht zur KfW und sagt, ich brauche Summe XY, so funktioniert es ja nicht, sondern KfW hat ganz viel unterschiedliche Förderprogramme.
Hm, so wie Töpfe, ne?
Genau, aus denen Töpfe, du dich bedienst. Fördertöpfe. Man muss ja gucken, was ist der richtige Topf für mich. Und wenn ich da jetzt ein anderes Programm wähle, wo keine Haftungsfreistellung enthalten ist, da ist auch das Thema der fachlichen Qualifikation nicht, ne? Weil die KfW übernimmt da kein Risiko. da ist es der KfW, ich sag mal, egal, ob da jemand fachliche Qualifikation hat, weil da obliegt es der Hausbank, das zu prüfen, weil die Hausbank hat ja erstmal das Risiko. Ja. Deswegen spielt da das Thema der fachlichen Qualifikation für die KfW keine Rolle, weil sie keine Sicherheit übernehmen. Aber wenn ich so ein Programm wähle, kostet das aktuell, ist jetzt sehr individuell nach Bonität, zwischen 4% und 6%. Und da habe ich noch keine Sicherheit. Ne?
Wir vielleicht fürs Datum April 2025.
Genau. So 2025, genau. Das heißt, wenn ich da noch eine Bürgschaftsbank mit einbinden muss, bin ich oftmals doppelt so hoch vom Zinssatz her, wie das KfW-Startgeld. Also es ist mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit das zinsgünstigste Kreditprogramm. Dann ist noch ein weiterer Vorteil, das ist jetzt sehr nerdig, was Finanzierung angeht. Das ist das einzige Programm, wo Betriebsmittel und Investitionen in einem Programm zusammengefasst werden. Da können sich jetzt viele nichts drunter vorstellen. Also Investitionen ist das, was abgeschrieben werden kann. Ich sag mal Dinge, die ich anfassen kann. Ich investiere in Ladeneinrichtungen. Das ist eine klassische Investition. Beauftrage ich einen Berater, mich zu unterstützen. Das sind Betriebsmittel. Und Betriebsmittel werden über öffentliche Fördermittel immer separat normalerweise finanziert. Also Investitionen über 10 Jahre, Betriebsmittel im Regelfall nur bis 5 Jahre. Und beim Startgeld ist es in einem Programm, das heißt, ich kann beide Summen zusammen über 10 Jahre finanzieren, was eine entspanntere Anlaufphase gewährleistet. Mhm. Es ist 2 Jahre tilgungsfrei, ich habe nur ein Darlehen. Also auch das ist ein weiterer Vorteil.
Also in Summe recht unkompliziert, ne?
Es ist recht unkompliziert. Das würde eine Bank jetzt.
Wenn man es einmal hat.
Wenn man es einmal hat. Eine Bank würde jetzt nicht sagen, es ist unkompliziert, weil für die Bank ist es relativ hoher Aufwand, also für die Geschäftsbank relativ hoher Aufwand, das zu beantragen für eine verhältnismäßig geringe Marge. Deswegen ist es so, dass nur von der Tendenz her Geschäftsbanken wie Deutsche Bank, Commerzbank kein Interesse am KfW-Startgeld haben. Aber auch, wir arbeiten sehr eng mit einer Commerzbank beispielsweise zusammen. Die machen sehr gerne KfW-Startgeld. Aber
also auch das ist wieder Berater- oder filialspezifisch dann?
Absolut. Ne? Also es ist nicht so, dass ich zur Bank gehe und sage, ich möchte gerne das KfW-Startgeld beantragen. Dann sagt nicht automatisch eine Bank, ja klar, finden wir total super. Ne? Wenn die keine Lust drauf haben, wenn sie margengetrieben beispielsweise sind, versuchen sie vielleicht eigene Produkte zu platzieren. Mhm. Aber da spricht einfach ganz viel fürs KfW-Startgeld, das mit einzubinden.
Ich komme wieder auf das Anfangsthema, nämlich Großdenken.
Ja.
Kann ich dieses KfW-Startgeld, was du sagst, ist halt limitiert bis 125.000, kann ich das denn sinnvoll irgendwie zusammensetzen mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten, um dann überhaupt die Chance zu haben, größer zu denken?
Ja, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, also das, was ich schon sagte, Gründerteam, jeder kann das KfW-Startgeld in Anspruch nehmen. Ich kann das KfW-Startgeld in den ersten 5 Jahren meiner Selbstständigkeit in Anspruch nehmen. Ne? Also auch wenn ich jetzt im 3. Jahr bin und habe noch keine andere Finanzierung oder hatte auch vielleicht sogar auch schon eine andere Finanzierung, ich brauche einen konkreten neuen Finanzierungsanlass. Zweiter Standort ist sowas. Mhm. Dann kann ich das KfW-Startgeld wieder in Anspruch nehmen. Wenn wir jetzt wieder den alten Fall nehmen, ich möchte 4 Standorte auf einmal eröffnen, also da waren es nicht 4, aber wenn wir jetzt 4 Standorte auf einmal eröffnen möchte, dann kann ich nicht sagen, ich nehme jetzt 125.000 Euro über das KfW-Startgeld und kombiniere das noch mit anderen Fördertöpfen, weil es ein sogenanntes Kumulierungsverbot gibt. Also die KfW definiert, der Fremdkapitalbedarf darf nicht höher als 125.000 Euro sein. Was zulässig ist, Eigenkapital sowieso, Leasing ist zulässig, Mietkautionen sind zulässig und ein Kontokorrentkredit ist mittlerweile ist auch neu. War früher bisschen schwierig immer, aber ist mittlerweile klar geregelt, dass es zulässig ist. Also da gibt es ein Kumulierungsverbot. Und aus dem Gesichtspunkt kann es sogar schon strategisch sinnvoll sein, die Standorte zu splitten und nicht beide sofort zu gründen, sondern erstmal den einen, den vielleicht mit dem KfW-Startgeld, wenn ich hinkomme, und dann für den zweiten eine andere Option suchen oder umgekehrt. Ich finanziere den einen erstmal und wenn ich dann einen zweiten habe, wie gesagt, klarer Finanzierungsanlass, Expansion ist so etwas, dann kann ich auch wieder das KfW-Startgeld benutzen. Also um das nochmal klarer zu fassen, wenn ich jetzt loslege mit einem Standort und finanziere den irgendwie mit einem anderen KfW-Darlehen, warum auch immer, und habe Probleme jetzt mit diesem einen Standort und brauche nochmal Betriebsmittel und ich habe aber schon 125.000 oder mehr als 125.000 Euro investiert, dann kann ich nicht sagen, hey, ich brauche nochmal Betriebsmittel, ich möchte dafür gern das KfW-Startgeld in Anspruch nehmen.
Ja, dann wird es einfach zu viel.
Dann wird es zu viel.
Zu viel offen auf der Karte.
Genau. Mhm. Hingegen, wenn ich sage, ich mache einen zweiten Standort, dann funktioniert das. Es braucht einen klaren neuen Finanzierungsanlass. Also aus dem Grund kann es schon sinnvoll sein, die Finanzierung zu splitten.
Ist das personenbezogen oder ist das unternehmensbezogen? Also angenommen, ich möchte 4 Standorte machen und ich sage, ich gründe jetzt jeden Standort in einer eigenen Unternehmung, vielleicht sogar Kapitalgesellschaft. Da kann ich nicht 4-mal das KfW-Startgeld nehmen, ne? Das wäre zu schön.
Ja. Das ginge dann nur, wenn die handelnden Personen andere sind. Ne, wenn jetzt die,
also auch die Gesellschafter.
Genau. Wenn die Gesellschafter immer die gleichen sind, dann wird es einfach kumuliert.
Ja. Dann, das ist auch naheliegend.
Dann wird es kumuliert. Ich hatte ja gesagt, es gibt 2 gute Neuigkeiten. Neben der Tatsache, dass Nebenerwerbsgründungen jetzt beim KfW-Startgeld möglich sind, geht es auch wieder auf die Einstiegsfrage zurück, Big Picture, Großdenken. Es gibt tatsächlich jetzt, Gott sei Dank, wieder seit November letzten Jahres ein Programm, was es schon mal gab, was während Corona pausiert hat und jetzt aber in veränderter Form wiedergekommen ist. Früher hieß es ERP-Kapital für Gründung, wurde intern auch genannt Eigenkapitalhilfe. Das macht klar, für wen es gedacht ist, für eigenkapitalschwache Menschen, immer gemessen am Kapitalbedarf. Ne, aber je nachdem, wie hoch der Kapitalbedarf ist, kann ich auch mit 100.000 Euro als Eigenkapital
haben, wenn ich 10 Millionen brauche, genau, um zu starten. Ne,
ja. Immer gemessen am Kapitalbedarf, der zu tätigen ist. Und das Programm heißt jetzt einfach Gründung und Nachfolge, Programm 077. Die haben wir immer so
total intuitiv, man weiß sofort, worum es geht.
Haben immer kryptische Nummern. Und das ist aber gerade sehr gut, wenn ich jetzt kapitalintensive Gründungen habe. Auch wenn ich jetzt vielleicht Banker überzeugt bekomme, 2 Standorte direkt zu machen. Wir unterstellen jetzt mal, das ist sinnvoll, das zu tun. Dann kann ich über dieses Programm mir, und das ist neu gegenüber dem alten Programm, unabhängig, wie viel Eigenkapital ich habe. Früher musste man Minimum 15% Eigenmittel haben. Und wenn ich deutlich mehr Eigenkapital hatte, musste ich erst das Eigenkapital einsetzen, bevor dieses Programm eingesprungen ist. Ähnlich wie dieses Bürgschaftsbankprinzip. Wir ersetzen nur fehlende Bürgschaften, war damals so, wir ersetzen nur fehlendes Eigenkapital. Mhm. In dem neuen Programm ist, und das finde ich wirklich, das ist ein sehr, sehr cooles Programm, die sagen per se jetzt erstmal 35% gemessen am Gesamtkapitalbedarf. Früher ging es nur auf die Investition, jetzt geht Investition plus Betriebsmittel gleich Gesamtkapitalbedarf, 35% unabhängig davon, wie viel Eigenkapital ich habe, können über dieses Programm sichergestellt werden. Und das Charmante an diesem Programm ist, es übernimmt zu 100% das Risiko der Bund. Das heißt, aus Sicht der Hausbank ist es quasi wie Eigenkapital.
Die Hausbank hat also im Grunde 35% kein Risiko
genau,
von der Gesamtinvestition. Das Geld gibt sie zwar raus, aber wenn es schief geht, auch hier wieder,
springt der Bund,
Stelle entlastet, was das angeht. Und die restlichen 65%
müssen dann anderweitig finanziert werden. Da kann ich dann aber sagen, ne, also ich gehe hin, Gesamtkapitalbedarf, ziehe erstmal die 35% ab. Dann kann ich noch das Eigenkapital abziehen, was ich vielleicht wirklich einsetze. Dann kann
wäre dann eine 0%, also eine 100% Finanzierung auch denkbar dann in dem Moment, oder?
Ja, nur wenn ich den Rest durch Eigenkapital oder Leasing vielleicht bringe.
Ja, aber ja, ich meine, wenn du kein Eigenkapital hast, also ist
das, ja, das geht trotzdem.
Ohne Eigenkapital ein Business zu starten.
Es geht, wenn eine Bank, das obliegt halt immer der Hausbank, dass sie sagt, wir akzeptieren, dass da einer gar kein Eigenkapital hat. Weil Eigenkapital hat ja ganz oft für eine Bank auch eine Signalfunktion. Ne?
Ja, er kann das haushalten.
Ne, klar, wenn da jetzt ein junger Mensch ist, der sich direkt nach dem Studium oder nach einem kurzen Berufsleben selbstständig macht, da ist ja völlig klar, dass die im Normalfall noch keine Eigenkapitalreserven aufgebaut haben. Schwierig wird es immer, wenn, ich übertreibe jetzt mal bewusst, ne, wenn da so diese Gründertypen sind, die immer erzählen, boah, ich bin super erfolgreicher Manager gewesen und ich habe schon da und da gearbeitet, hatte Führung, was ich da alles erreicht habe im Unternehmen, habe aber kein Eigenkapital aufgebaut, das hinterfragen Banken sehr stark. Ja. Das wollte ich damit nur sagen. Es hängt schon davon ab, ob eine Bank es akzeptiert, dass da jemand ohne Eigenkapital gründet. Aber es ist tatsächlich möglich. Ist
übrigens zumindest auch formell, ne?
Formell. Ist ja übrigens auch beim KfW-Startgeld so. Auch KfW-Startgeld setzt kein Eigenkapital voraus. Also da kann ich auch klassisch eine 100% Finanzierung machen. Und das ist auch gar nicht ungewöhnlich, dass man 125.000 Euro ohne Eigenkapital hinbekommt. Müssen halt sehr, sehr viele andere Faktoren passen.
Ja.
ganz vorne immer coole Gründerinnenpersönlichkeit, Gründerpersönlichkeit,
dann Geschäftskonzept, Geschäftsidee.
Geschäftskonzept, Franchise-System, Standort und so. Das da vorausgesetzt, aber dann sind 100% Finanzierung möglich. Und das ist, wie gesagt, jetzt wieder dieses andere Programm mit den 35%, ist ein Programm von der KfW. Ganz spannend ist jetzt, der Gedankengang ist an sich sogar ganz gut. Die Entscheidung fällt nicht die KfW, sondern die Bürgschaftsbank über die Vergabe dieses Programmes. Was damit zusammenhängt, von der Logik her, da ich ja noch 65% anderweitig finanzieren muss und typischerweise es ein Programm ist für höhere Kapitalbedarfe, wird die Bürgschaftsbank meistens eh ohnehin mit eingebunden. Deswegen entscheiden die das immer in so einem Kombi-Verfahren, nenne ich es einfach, so heißt das nicht offiziell, aber ich nenne es mal so, entscheiden die das zusammen.
Da muss nur einmal geprüft werden.
Es muss nur einmal geprüft werden. Und wenn sich die Bürgschaftsbank committet, eine Bürgschaft zu geben, committen die sich auch dazu, dieses Programm rauszugeben. Man muss jetzt noch dazu sagen, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Früher bei dem alten ERP-Kapital für Gründung, das Programm war sehr zinsgünstig. Das stieg ein mit 0,9% oder so in den Hochphasen.
Ja.
Da kam mir aber noch so ein Garantie.
Aber auch sehr, sehr günstig insgesamt.
Aber trotzdem, es war schon immer sehr günstig. Mhm. Und dann kam noch ein Garantieentgelt drauf. Dann waren wir irgendwie bei knapp unter 2% und das wurde dann gestaffelt. Und irgendwann ab dem vierten Jahr, glaube ich, war man dann 3 Prozentpunkte höher. Es läuft übrigens über 15 Jahre. Mittlerweile ist nur noch 3 Jahre tilgungsfrei. Früher war es 7 Jahre tilgungsfrei. Man kann es aber auch auf 10 Jahre heutzutage wählen. Das ging früher nicht. Aber die geringen Zinsen sind leider nicht mehr da. Und wir haben das jetzt in einigen Finanzierungen schon eingebunden oder einbinden müssen, muss man an der Stelle fast sagen, weil wir liegen da schon bei Zinssätzen. Die können bei 7% sein, 8% sein, 9% sein, hatten wir in der Spitzenphase. Da schluckt man immer erstmal, wenn man 9% Zinssatz hört. Man muss natürlich dazu sagen, es ist nur für 35% des Kapitalbedarfs und es kann ermöglichen, dass man das überhaupt die Finanzierung erstmal ermöglicht, der Zugang oder mit diesem Programm gemeinsam und es ermöglicht, dass ich in andere Programme reinkomme, die zinsgünstiger sind.
Ja. Also für mich vielleicht zum Übersetzen, es ist im Grunde, organisierst du dir formell zumindest das Eigenkapital, das du dir fehlt. Ja. Du kaufst dir dieses Eigenkapital für relativ großes Geld ein, damit du den Rest vernünftig überhaupt finanziert kriegst und dann auch günstiger finanziert kriegst. Ne?
Ja.
Das ist sozusagen so eine Eintrittspforte.
Absolut.
Und ansonsten bleibt die Tür womöglich komplett zu. Was auch ein bisschen eine monopolistische Stellung dann hat. So in dem Sinne.
Aber du hast es gerade sehr, sehr schön gesagt. Man kauft sich quasi damit Eigenkapital ein. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, man würde sich Eigenkapital über Investoren einkaufen, dann ist man ja deutlich teurer. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, dann ist es völlig in Ordnung.
Und du darfst immer noch frei entscheiden. Ne?
Man darf noch frei entscheiden.
Du hast noch ganz andere Vorteile.
Man muss natürlich sagen, ein Unterschied mag es dann tatsächlich jetzt noch geben, was ein bisschen hinkt mit dem Investorenbeispiel ist. Ich hafte trotzdem noch persönlich dafür. Ne?
Ja.
Diese Eigenkapitalfunktion hat es da nicht, sondern es hat nur die Eigenkapitalfunktion oder ähnliche Funktion gegenüber der Hausbank, weil sie kein Risiko dafür hat.
Ja.
Aber ich als Antragsteller habe natürlich 100% Risiko, auch für diese 35%, die ich mir darüber einkaufe. Das wäre jetzt typischerweise bei Investoren nicht so, wenn es klassisch Eigenkapitalinvestor ist.
Was aber im Grunde gar nicht so anders ist gegenüber, ich habe 35% in Cash und bringe es mit.
Ja, absolut.
Dann, das geht, ich falle damit auf die Nase, dann ist es auch weg. Ne? Also da habe ich quasi auch gehaftet, nur nicht gegenüber einem Dritten, sondern mein Geld ist halt weg. Das
absolut,
fühlt sich aber genauso an wie eine Haftung. Ich habe halt nichts mehr am Ende. Und habe dann den Rest an Schulden immer noch, die ich abstottern muss, womöglich. Ne?
Vor allem muss man auch sagen, jetzt im Worst Case immer nur, wenn es halt überhaupt nicht funktioniert und es steht im Raum, dass ich alles verliere, dann ist es ja praktisch egal, ne, ob ich jetzt für 35% weniger Haftung habe oder nicht. Ne, wenn ich die 65% muss ich ja trotzdem irgendwie kompensieren und dann hilft mir das im Regelfall nicht. Also von daher ist es schon deutlich positiv, muss man einfach mal sagen, dass es dieses Programm gibt. Und alle Fälle, die wir jetzt bisher hatten, da war es auch relativ unkompliziert, muss man mal sagen. Also man muss ja mal in der Wertung, wie kompliziert es halt ist, eine Bürgschaftsbank einzubinden. Ne? Das ist jetzt nicht der einfachste Weg, da braucht man starke Nerven für, weil es sehr lange dauert. Die Bürgschaftsbank viel hinterfragt, was auch völlig okay ist. Ne? Die Bearbeitungsdauer ist manchmal ein bisschen... Aber ist es, wie es ist. Ne?
Ja.
Und aber dafür ist es noch verhältnismäßig unkompliziert.
Okay, und dann lohnt es sich, jemanden an der Seite zu haben, der den Prozess kennt, der die Programme kennt. So jemand wie du.
Absolut. Ja, ja, gar nicht. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wolltest du mir widersprechen?
Nee, überhaupt nicht. Aber das, ich wollte auf einen wichtigen Faktor noch drauf hinaus, der ganz oft unterschätzt wird. Ne? Also man könnte jetzt sagen, das war ja wahrscheinlich auch so gemeint, pass mal auf, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Darlehen bekommt, ist höher, wenn ihr jetzt mit einem Berater, jetzt mit mir oder mit anderen Beratern zusammenarbeitet. Ja, das ist auch so, aber ein ganz wichtiger Faktor ist noch, und das erlebe ich immer wieder, dadurch, dass wir im Moment ja sehr herausfordernde Zeiten haben, was Finanzierung, nicht nur Finanzierung generell angeht, aber auch spiegelt sich in der Finanzierungslandschaft ganz klar wieder. Unsicherheit in anderen Bereichen merkt man sofort.
Zögerliche Banken.
Es ist jetzt deutlich besser geworden, nachdem es die Neuwahlen waren. Also auch das haben wir sofort gemerkt, aber nichtsdestotrotz sind Finanzierungsprozesse noch sehr langwierig. Das muss man einfach sagen. Es ist gar nicht so, dass man jetzt sagt, die Banken finanzieren nicht mehr. Es dauert unheimlich lange und es wird noch die letzte Unterlage angefordert und so weiter. Also der ganze Prozess ist einfach herausfordernder gewesen. Und da kann es sehr hilfreich sein, jemanden an der Seite zu haben, neben dem Franchise-Geber, der einen immer mal wieder ans Händchen nimmt und in so einem Buddy-Prinzip sagt, hey, pass mal auf, das wird alles gut, das ist normal. Na, jemanden, der sich mit der Materie auskennt und gewisse Dinge einfach einordnen kann.
Ja, die Erfahrung mitbringt, und, ne? Erfahrungswissen.
Erfahrungswissen, um, ne, ich sag mal platt gesagt, ihn bei Laune zu halten. Wir hatten jetzt gerade, das ist, kennst du das ja im Podcast, manchmal, da frage ich immer das, wenn man sagt, ja, ich habe gerade heute, ob das wirklich heute passiert ist. In meinem Fall ist es tatsächlich heute passiert. Da hat mir eine Gründerin die Bürgschaftsurkunde geschickt von der Bürgschaftsbank, die endlich durch ist. Die Gründerin hatte, oder wir gemeinsam hatten, vorher 5 Absagen. 5 Absagen von Banken.
Von also die klassischen Hausbanken.
Von Hausbanken, die überhaupt gesagt haben, nee, wir geben das gar nicht weiter an Refinanziers und so weiter und so fort. Und dass die Gründer, das ist auch ein Riesenverdienst ihr gegenüber natürlich, ne, dass sie das Mindset hat, sagt, hey, für meinen Traum, ich bleib da dran, ich lass mich da nicht abschrecken. Und wenn mir noch 10 Leute sagen, dass das keine gute, also 10 Leute im Sinne von Banken sagen, dass das keine gute Idee ist. Ich will damit nur sagen, es zahlt sich immer aus, auch dran zu bleiben.
Mhm, den Biss zu haben.
Den Biss zu haben. Und der ist halt einfach, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, mit dem ich telefonieren kann, der mir das nochmal erklären kann. Warum hat denn die Bank das jetzt wirklich abgesagt? Bin ich wirklich so schlecht als Gründerpersönlichkeit? Ist das Vorhaben wirklich so schlecht? Und das ist ja auch nicht einfach zu verkraften, wenn man da Bankern gegenüber sitzt, denen man ja auch erstmal das Vertrauen schenkt, das bewerten zu können. Wenn die dann sagen, hier dein Franchise-System finde ich aber jetzt nicht so richtig gut. Und ist ja auch Gefahr für Franchise-Geber.
Das war auch ein Franchise-Kontext?
Ist auch ein Franchise-System gewesen. Es ist ein Franchise-System. Zone Co. kann man ja nennen. Ist eine Zone Co.-Finanzierung. Und da kam ganz viel dazu.
Lukas, der häufig im Podcast mithört.
Yes, auf jeden Fall. Und da war noch mehr. Ne? Die hat sogar gewartet, bis ein neuer Standort kam. Und es hat dann die Bank finanziert, die ursprüngliche Finanzierung schon mal abgesagt hat. Weil es neue Rahmenparameter gab. Es gab dann neuen Standort.
Ne? Die Immobilie hat sich verändert.
Die Immobilie hat sich verändert. Dadurch hat sich der Kapitalbedarf verändert und so weiter und so fort. Und wir konnten ihn überzeugen, sich das nochmal anzuschauen. Und der hat gesagt, geil, unter den Bedingungen sehe ich da Chancen. Hat es dann die Bürgschaftsbank weitergegeben. Und die hat jetzt relativ kurzfristig dann auch zugesagt. Ne? Aber das ist halt wichtig, dass da Gründerinnen und Gründer dranbleiben und sich nicht entmutigen lassen. Und auch, da wollte ich gerade darauf hinaus, im Franchise-Kontext war, dass es auch so wertvoll sein kann, ne, bei deinem Podcast hören ja eher Franchise-Geber zu, für Franchise-Geber, dass da Leute mit eingebunden sind, die gewisse Sachen auch nochmal einordnen können. Genau wie bei dem Beispiel. Und das ist leider oft, dass Banker sagen, Franchising finde ich nicht gut. Oder das Franchise-System, guck mal, da bist du doch geknebelt. Mach's doch lieber selber.
Ne, das hört man immer wieder.
Die das mach's praktisch
doch
selber, aus.
Warum brauchst du ihn denn? Ja, ne? Zahlst du auch noch Gebühren, ne? Dass das vom Banker kommt.
Ja. Ja. Aber das ist halt deren tatsächliche Auffassung auch. Ne? Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich lass es jetzt erstmal wertneutral einfach, aber nur, dass man dann hinterher den Gründer wieder nimmt und sagt, hey, pass mal auf, das ist zwar seine Meinung, aber du weißt doch ganz genau, warum du das machst, was die Vorteile sind, ihn da halt wieder abholt und sich nicht alleine mit diesen Gedankengängen lässt, weil dann leider einfach, wir haben es früher bei Initiat immer Kalte-Füße-Syndrom genannt, ist ja logisch, wenn ich 5-mal höre, das ist eine total blödsinnige Idee, die du da hast und ich kann mich mit niemandem austauschen und ganz oft ist ja leider das Umfeld, auch so in Deutschland, wo ja Selbstständigkeit noch so nicht so diesen, ne, ist ja auch ein Risiko und bist du sicher und so, ne, die fangen einen ja auch nicht so richtig auf. Ja. Und dann kommt man vielleicht auch automatisch ist jetzt ein bisschen weiter gesponnen, aber auch in so eine Missvertrauenshaltung dem Franchise-Geber über, ne? Wenn jetzt 5 Banken sagen, pass mal auf, mit einem Franchise glaube ich nicht, dass das, und guck doch nochmal genauer hin, ne? Dann haben die gerne eine neutrale Person noch an der Seite. Und das können halt Berater.
Vor allem, wenn diese neutrale Person sagen kann, hey, das ist auch jetzt schon der x-te Standort, den ich für diesen Franchise-Geber, absolut, mit diesem, ja, Franchise-Geber finanziert habe.
Genau.
Also grundsätzlich funktioniert es. Und übrigens, die ich da mitfinanziert habe, auf dem Weg begleitet habe, die gibt's immer noch. Die kannst du dir hier angucken, kannst du ansprechen.
Genau.
Also auch das ist ja nochmal ein zusätzliches Vertrauen, wenn die Zweifel aufkommen, ja, ne? So durch das Feedback von Bankern beispielsweise, ja, oder Umfeld.
Ja, vor allem ist es auch ganz wichtig, Gründerinnen und Gründer schon vorher da abzuholen und sie darauf einzustellen, hey, das kann passieren, ne? Dass genau diese Aussagen kommen. Mhm. Dass das nicht so überraschend für die kommt. Das ist genauso, wie ich vorhin sagte, wenn wir eine Quereinsteiger und einen Quereinsteiger haben und sprechen mit der Hausbank über die Einbindung vom KfW Startgeld. Und je nachdem, wo man ist, ist ja nicht jeder Banker auch automatisch so erfahren mit Finanzierung. Vielleicht ist es ein junger Banker oder wir sind in einer Region, wo nicht viele Gründungen passieren. Da halte ich es dann immer für wichtig, wenn ich dabei bin bei den Gesprächen, ich begleite ja auch die Gespräche, dass ich dem Banker dann schon sage, was man findet total cool, dass wir das KfW Startgeld gemeinsam einbinden wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass mit gewissen Wahrscheinlichkeiten eine KfW sagt, fachliche Qualifikation ist nicht gegeben, es könnte zu einer Absage kommen. Dass ich den Banker da schon mal abhole und sage, drauf einstelle, es könnte passieren und ich möchte natürlich A, ihn klar abholen, direkt Plan B mit ihm besprechen, was machen wir denn dann? Weil ich möchte nicht, dass er in so eine Schockstarre verfällt, oh Gott, die KfW absagt,
dann
lassen wir lieber die Finger davon, ja, die werden ja schon wissen, warum die absagen.
Ja, das ist eine Einwandvorwegnahme, ne?
Absolut, genau.
Wie im Vertriebstraining.
Ja, genau. Und da geht es halt auch drum, Gründerinnen und Gründer damit auf den Weg zu nehmen, pass mal auf, Banker, die können da ihre, ne, Einstellung zu haben zum Thema Franchise, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wirst du hören, dass die das nicht gut finden. Das ist genauso wie, ich formuliere es jetzt mal freundlich, dass vielleicht auch gerade ältere Banker dann so vielleicht so eine väterliche Fürsorge haben und einem das Thema Selbstständigkeit ausreden wollen, so nach dem Motto, bleib doch lieber im sicheren Job und so. Na, auch das erlebe ich zunehmend häufig.
Okay.
Das finde ich ein bisschen.
Obwohl sie in der Position der Unternehmensgründungsfinanzierung dann, ja, sind als Ansprechpartner.
Ja, ja, ja.
Also ist ja,
die dann sagen, ich weiß nicht, ob die immer so ein bisschen herauskitzeln wollen, ist die Motivation denn wirklich gegeben oder kippen die dann direkt?
Klar, du meinst, dass das auch ein bisschen Taktik ist dann.
Ja, aber das glaube ich nicht. Viele, weil sie von sich selber ausgehen, ganz oft spiegelt man ja nur das in den, ja, anderen hinein, was man ja selber, sie würden sich nicht zutrauen, das zu machen und wollen ihren gut bezahlten, schlecht, weiß ich nicht, wie der Job bei der Bank bezahlt, wollen ihren Job nicht aufgeben, das sichere Gehalt aufgeben, ja, für die Unsicherheit. Es ist ja ganz oft so, dass, ja, Leute eher bei dem bleiben, was sie haben, selbst wenn sie damit nicht zufrieden sind, als jetzt das unbekannte Neue, wo vielleicht die Chance ist. Und ich weiß noch, das war bei einer Bürgschaftsbank auch tatsächlich, da war ein ganz junger Bürgschaftsbanker, der war total super auch, ne? Der hat das hinterher auch gemacht. Aber wir sind da in die Diskussion reingegangen und da hatte der Gründer für sich die Entscheidung getroffen, weil seine Frau erkrankt ist, seinen Job schon mal aufzugeben, um für seine Frau da zu sein. Und dann waren wir da in diesem Gespräch auf einmal, weil der Banker nicht verstanden hat, warum er seinen Job, ist doch viel besser, noch weiterhin Geld zu verdienen. Und dann waren wir auf einmal, und das sichere Geld zu behalten. Und sie wissen doch noch gar nicht, ob sie gründen. Und da habe ich vielleicht ein bisschen die Fassung verloren, ich war noch freundlich und so und habe zu ihm gesagt, ja, das, sie können sich halt nie vorstellen, weil sie jetzt ihr Gehalt kennen, Unternehmer denken anders. Unternehmer denken nicht, wenn man jetzt ohnehin monetär denkt, ne? Viele Unternehmer denken ja im ersten Schritt gar nicht monetär, aber wenn man jetzt nur mal bei dem Monetären bleibt, dass man sagt, ich finde das total geil, weiß, keine Ahnung, 60.000 Euro im Jahr zu verdienen, dass ich das immer fix habe, ne? Ist ja schön, gibt einen Sicherheit, ich weiß, ich verdiene immer 60.000 Euro, aber wie gesagt, wenn ich jetzt monetär denke, ist es doch geil, auch zu wissen, wenn ich Bock habe, kann ich auch 100.000 Euro verdienen oder 150.000 Euro. Das können Angestellte, und da ist jetzt keine Wertung jetzt zwischen Angestellten und Unternehmern, aber
es ist schwer, sich hineinzuversetzen.
Es ist schwer, ne? Und Unternehmer, abgesehen davon, dass sie sich selber verwirklichen wollen und ganz viele andere Dinge erstmal im Fokus haben, aber ne, dieses Gefühl, und wenn man das jetzt auch schon länger selbstständig ist, dann weiß man ja einfach, wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich das durch eigene Leistung verdienen. Und das ist im Angestelltenverhältnis deutlich schwieriger. Ne? Also klar, ich kann fragen, kann ich eine Gehaltserhöhung bekommen? Ich kann die Stelle wechseln, wenn ich irgendwo eine Position finde, die besser bezahlt ist. Aber
und es korreliert ja. Ne? Also wenn du als Unternehmer tätig bist, aber jetzt entfernen wir uns ein bisschen vom Thema. Dennoch, das Thema ist gut. Du bist als Unternehmer unterwegs und deine Arbeit, dein Engagement, deine Motivation, deine Ideen korrelieren mit dem, was du verdienen kannst. Während als Angestellter kannst du total stumpf Dienst nach Vorschrift machen oder gar weniger, bekommst dasselbe Gehalt, als wenn du super motiviert alle Aufgaben übernimmst und deinen Kollegen gleich noch mit, aber keiner nimmt es richtig wahr und du verdienst am Ende des Monats immer noch das Gleiche.
Das ist dann richtig demotivierend, ne? Also wenn diese Intrapreneure, die ich ja so wichtig finde, da wird ja so wenig in Deutschland auch drüber gesprochen, ne, über die Unternehmer im Unternehmen. Mhm. Diese Mitarbeiter, ne, wie demotivierend das ist, die so viel Engagement da reingeben und da macht es sich halt nicht bezahlbar, weil normalerweise, oder ich sage ja auch immer, ne, wahre Erfolg ist tatsächlich, ne, ist, folgt das, wenn du deiner Leidenschaft nachgehst. Ja, und das ist in der Selbstständigkeit so, da bin ich ja festen Überzeugung von.
Sonst hältst du es nicht lange durch.
Mag jetzt ein bisschen spirituell klingen, ne, folge deiner Bestimmung, dann kommt auch das Geld. Bin ich ja festen Überzeugung. Ich glaube,
kannst auch einfach machen, ne? Hab Spaß bei der Arbeit.
Absolut.
Dann fällt sie dir deutlich leichter und wirst wahrscheinlich erfolgreicher und länger dabei bleiben, ne? Als wenn du jeden Tag morgen gegen innere Widerstände aufstehen musst, weil du dich für etwas entschieden hast, was einfach so gar nicht zu dir passt.
Ja.
Also man muss gar nicht so für diejenigen, die nicht so Bestimmung und Folge deiner Leidenschaft gar nicht so viel mit anfangen können, zumindest runtergebrochen auf stehe morgens gern auf und hab Spaß dabei, was du tust, weil dann wird das Ergebnis besser werden.
Und ja, aber ich glaube, im Angestelltenverhältnis macht sich das nicht so leicht bezahlbar wie.
Finanziell nicht, ja.
Finanziell. Nee, das hat natürlich ganz andere viele Vorteile. Das steht außer Frage. Aber ich bin, wenn man nur beim Monetären bleibt, wie jetzt in der Selbstständigkeit.
Ja, absolut. Das stimmt.
Yes, aber sind wir wirklich vom Thema Finanzierung weggekommen. Ich weiß auch nicht, wie wir hierher gekommen sind, aber.
Macht nichts. Wir sind gestartet bei Großdenken und haben festgestellt, also Banken mögen es.
Absolut.
Durchaus.
Ja.
Vor allem, wenn du dadurch halt überzeugst. Nicht überzogen, ist völlig klar, natürlich auch. Aber eben auch nicht naiv, sondern dieses Großdenken, Großplan, aber vielleicht nicht ganz am Anfang sich komplett da jetzt auch per Unterschrift und so in groß zu verpflichten. Und wenn es dann schief geht, gerade als Quereinsteiger, du weißt noch gar nicht so richtig, worauf du dich einlässt, dann wird es schwierig. Das war so der Auftakt. Und dann haben wir uns ein paar Neuerungen im KfW-Bereich angeschaut mit schönen, angenehmen neuen Vorteilen und auch ein paar mehr Zinsen eventuell bei dem einen Programm. Und ja, und dann sind wir ein bisschen weiter abgedriftet.
Aber ja, macht cool. Ja nichts.
Ja, wunderbar.
Ja. Also ja, Fazit ist wirklich, Banken mögen halt einfach dieses Step für Step.
Ja. Und ich glaube, das ist ein gesundes Wachstum. Das passt eigentlich zum natürlichen Wachstum auch. Ne?
Ich auch, ja.
Du kannst groß das vor Augen haben, aber du gehst es halt Schritt für Schritt an. Und das ist halt wie Bootstrapping im Grunde. Mhm. Da wird ja auch gesagt, also du hast natürlich schon ein Bild von dem ganz Großen, aber frickel nicht so lange an der Software oder was auch immer rum, um dann festzustellen, dass es im Markt gar nicht richtig ankommt, sondern komm halt mit einer kleinen Version schon mal raus, MVP, und also Minimum Viable Product, und guck, wie es ankommt. Und dann kannst du von da aus weitergehen, kannst weiter optimieren und so weiter. Und das ist, glaube ich, das Gleiche in Grün jetzt hier im Finanzierungskontext.
Absolut. Fang
im ersten Standort an, lerne die Tätigkeit kennen als Franchise-Nehmerin in einer neuen Branche oder Franchise-Nehmer. Und von da aus kannst du natürlich über Multi-Unit nachdenken.
Mhm.
Super. Vielen lieben Dank für den
umfassenden
Einblick und
Spaß gemacht.
Mir genauso. Ich wünsche dir alles Gute, euch da draußen auch. Und ich sage dann bis bald.
Ciao, ciao.
Mach's gut.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.